Auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Bevor es richtig losgeht, ein, zwei kurze Sätze zu mir und wer ich bin, weil wahrscheinlich noch nicht alle mich kennen. Ich bin der Chiyun. Ich sag's nochmal, Chiyun. Ich habe eine Regel, wenn es um meinen Namen geht. Und zwar dürft ihr mich so oft fragen, wie ihr wollt, wie man ihn schreibt, wie man ihn ausspricht. Aber beim dritten Mal dürft ihr uns dafür zum Mittagessen einladen. Okay? Wenn das dann noch nicht sitzt, dann braucht man eindeutig ein bisschen mehr Zeit. Und Mittagessen ist eine gute Gelegenheit, das ein bisschen reinzuklopfen. Ich bin 31 Jahre jung. Ich lebe mit meiner wundervollen Frau Nara, die hier in der Mitte sitzt, in Karlsruhe. Wir arbeiten dort in der IT, in der Computerspielefirma. Und sind jetzt seit einigen Jahren hier in Landau in der Gemeinde, in der Jugendarbeit auch tätig. Und heute darf ich zum ersten Mal euch auch aus dem Wort Gottes berichten. Und das ist mir eine große Freude. Damit geht's dann auch schon los. Wir befinden uns aktuell in der Predigtreihe Die Gleichnisse Jesu. Jesus benutzt, wenn er komplexe Sachverhalte darstellen möchte, Bilder und Gleichnisse, weil das, was er uns erklären möchte, für uns in dieser Welt gar nicht fassbar ist. Und so schmeißt er uns die Fakten, die er hat, nicht einfach klatsch ins Gesicht, sondern er benutzt weise und gute und treffende Bilder, um uns das nahezubringen. Das heutige Beispiel, das heutige Gleichnis, ist das Gleichnis vom Knechtslohn in Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Sehr kurzes Gleichnis. Das lesen wir auch direkt zu Anfang. Lest gerne in den Bibeln mit, die ihr mitgebracht habt. Ich finde es eine gute Gewohnheit, die Bibel mit in den Gottesdienst zu bringen, aber wer keine dabei hat, darf natürlich auch gerne auf die Leinwand schauen, da ist sie. Lukas 17, Vers 7 bis 10. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt und weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Allein schon beim ersten Lesen dieses kurzen Textes merken wir, hier entsteht eine Last auf unseren Herzen. Das sind Worte, die hören wir nicht gerne. Aber ich verspreche euch, Jesus' Ziel ist niemals, uns eine Last aufs Herz zu legen. Sein Ziel ist niemals, uns zu erdrücken oder uns zu quälen, uns bloße Pflichten und Verantwortung ins Gesicht zu klatschen, sondern sein Ziel ist es, dass wir seine Herrlichkeit sehen und uns daran erfreuen. Und wie in jedem anderen Text der Bibel ist das Ziel hier, auch wenn es hart klingen mag, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und ich hoffe, dass Gott uns die Gnade in dieser Botschaft schenkt, dass wir die am Ende auch erkennen. Wenn ihr, egal ob ihr das erste Mal hier seid oder lange schon dabei, das, was wir heute Morgen hören werden, das hat ein gewisses Gewicht in eurem Leben. Das wird nicht einfach zu hören sein. Die Wahrheiten, die dieser Text für uns verbirgt, die sind schwer zu verdauen. Und gerade wenn du das erste Mal hier bist, bitte ich dich, du wirst jetzt hier eine ganze Menge hören, was du wahrscheinlich über das Christentum noch so gar nicht gehört hast. Das sind nicht die ersten Sätze, die man einem Menschen präsentiert, dem man das Christentum nahebringen möchte. Aber du kannst eine ganze Menge lernen darüber, was Christsein tatsächlich ist und was es ausmacht. Also, folgt mir, vertraut mir ein Stück weit bis zum Schluss und ich werde euch zeigen, in diesem Text steckt nicht nur Last und Verantwortung, sondern es steckt Schönheit darin. Wir werden uns diesem Text in drei Punkten nähern. Und zwar erstens die Identität des Knechtes, zweitens die Pflichten des Knechtes und drittens die Kraft des Knechtes. Bevor Jesus ans Kreuz geht, am Ende des Lukas-Evangeliums sind wir an Kapitel 17 in einer Phase seines Lebens, in der er sein Team ausbildet, weil Jesus weiß, es geht ans Kreuz. Er wird sterben, er wird auferstehen und zurück zum Vater gehen. Er wird nicht ewig auf dieser Welt sein. Und darum weiß Jesus, er braucht ein Team von Menschen, die sein Werk auf der Erde fortsetzen, durch die er, sobald er sein Werk vollendet hat, auf der Erde wirken kann. Und das muss ausgebildet werden. Und 3 Jahre nimmt er sich Zeit, dediziert mit diesen 12 lebt er zusammen, wandert durchs ganze Land und bildet sie aus darin, wie sie später diese Aufgabe, die uns am Ende des Matthäus-Evangeliums präsentiert wird, ja, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, wie sie diese Aufgabe stemmen sollen. Und das Interessante ist, dass er nicht den Jüngern sagt, was sie zu tun und zu lassen und dann wieder zu tun und dann wieder zu lassen haben. Es ist kein Regelkatalog, den Jesus ständig den Jüngern erzählt, sondern was er ihnen immer wieder sagt, ist, wer sie sind. Er etabliert ihre Identität. Denn, und das ist ein Grundsatz, den wir im Neuen Testament und in der ganzen Bibel feststellen, nur wenn wir wissen, wer wir sind, wissen wir auch, was wir zu tun haben. Unser Handeln ist eine Konsequenz unserer Identität. Und nur wenn diese uns bewusst ist, und sie ist schwer zu greifen, nur wenn diese uns bewusst ist, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Und darum nimmt er sich viel Zeit, erklärt es den Jüngern. In verschiedenen Beispielen tut er das. Das Beispiel vom Knechtslohn ist nur eine Seite, ein Teilaspekt dieser Identität, die uns gilt, uns, die wir Jesus nachfolgen wollen. Ein bekannteres Beispiel ist das vom verlorenen Sohn. Und weil sicher hier Leute dabei sind, die das noch nicht so gut kennen, möchte ich es ganz kurz zusammenfassen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn handelt davon, dass ein sehr dreister, frecher Sohn eines reichen Vaters, bevor dieser stirbt, ihm sagt, gib mir das ganze Erbe, es bekommt, in die Welt hinausgeht, das ganze Erbe verprasst bis auf den letzten Cent und dann, nachdem er gemerkt hat, dass es keine gute Idee war, reumütig zu seinem Vater zurückgeht. Und einer der Höhepunkte dieses Gleichnisses ist es, wie der Vater barmherzig den Sohn erwartet und ihn mit offenen Armen empfängt. Nicht nur das, sondern er feiert sogar ein großes Fest für die Rückkehr dieses ungehorsamen, dreisten Sohnes. Und das sind Worte, Botschaften, Messages, die hören wir gerne, die saugt unser Herz auf. Gott, der barmherzige Vater. Und auch wenn unser Herz immer wieder andere Dinge sucht und anderen Dingen nachjagt, erwartet er uns mit offenen Armen. Das ist Balsam für unsere Seelen, das hören wir gerne. Aber was wir heute als Christen, wahrscheinlich zu allen Zeiten als Christen vernachlässigen, ist, dass Jesus auch eine andere Seite unserer Identität etabliert. Und zwar die des Knechtes. Als kleines Beispiel, in Römer 1, Vers 1 schreibt der Apostel Paulus, ja, der ja keine unbedeutende Figur im Neuen Testament ist, ein Brief an die Gemeinde in Rom und stellt sich im ersten Vers dieses Briefes vor als erstens Name Paulus, zweitens Statement über seine Identität, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel. Das Erste, was er nach seinem Namen nennt, ist die Tatsache, dass er Knecht von Jesus ist. Muss wichtig sein. In Philipper 1, Vers 1, wieder der erste Vers, da stellt Paulus sich vor und seinen Schüler Timotheus als Knechte Christi Jesu. Allen Heiligen, die in Philippi sind. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich am heftigsten finde. In Jakobus 1, Vers 1 schreibt Jakobus, der Autor dieses Briefes, der Bruder von Jesus ist, der Halbbruder, der mit ihm aufgewachsen ist, quasi ein Bett mit ihm geteilt hat, schreibt einer Gemeinde und stellt sich vor als Jakobus, Name, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Wir betonen immer, oder also sehr häufig, dass wir gerne Kinder Gottes sind, wohingegen diejenigen, die die Lehre, aus der wir atmen, betonen, dass sie Knechte sind. Das heißt, irgendwo hängt unser Bild von unserer eigenen Identität schief. Und dieses Gleichnis ist ein Schlüssel, das gerade zu rücken. Jedes Gleichnis, das Jesus benutzt, um unsere Identität zu beschreiben, beleuchtet einen Teilaspekt. Das heißt aber nicht, dass der eine mehr wahr ist als der andere oder die beiden sich widersprechen würden. Die Tatsache, dass wir Kinder, Söhne und Töchter sind von Gott, durch das Erlösungswerk von Jesus dieses Kindsrecht bekommen haben, steht nicht in Widerspruch dazu, dass wir Knechte sind, auch wenn es am Anfang so scheint. Um das mal ein bisschen zu illustrieren, folgendes Beispiel. Stellt euch vor, ihr erklärt einem Kind in Afrika, das noch nie Schnee gesehen hat, was Schnee ist. Und vielleicht fangt ihr an und sagt, es ist wie Regen, um zu illustrieren, dass es vom Himmel fällt und nass ist. Aber der Vergleich hinkt. Und dann sagt ihr, es ist wie eine Wolke, um zu illustrieren, es ist irgendwie weiß und fluffig und es ist oben, aber der Vergleich hinkt. Und dann sagt ihr noch, es ist wie Eis am Stiel, weil es ist kalt und es schmilzt, wenn es warm ist. Und so habt ihr dem Kind zwar verschiedene Dinge von Schnee erklärt, aber wenn es das erste Mal Schnee tatsächlich sehen wird, dann wird es trotzdem nicht sagen, ja, kenne ich schon, hat der Typ mir noch nicht erzählt, sondern der wird begeistert und überwältigt sein von diesem Anblick, auch wenn er die Teilaspekte vielleicht schon mal erzählt bekommen hat. Ich habe einmal in meinem Leben miterleben dürfen, wie ein Mensch, das war die Deborah in meinem Zivildienst, die kam aus Spanien, wie sie das erste Mal in ihrem Leben Schneeflocken gesehen hat. Das war ein heftiges Bild. Sie war vollkommen aus dem Häuschen, lief bei den paar kleinen Flocken, die am Anfang des Winters fielen, mit ihrer Kamera, das war noch keine Digitalkamera, sondern eine mit Film, so, lief sie durch die Gegend und versuchte, die Flocken zu fotografieren. Es war vollkommen klar, die Bilder werden nichts. Und die Filme kosten ja auch, das ist verschwendetes Geld. Und wir sagten ihr, hör auf damit, ein paar Wochen liegt ein Meter Schnee, dann kannst du nochmal Bilder machen, die sind schöner. Aber sie ließ sich überhaupt nicht beirren, sondern war total überwältigt und begeistert. So ein bisschen würde ich es mir vorstellen, wenn wir irgendwann in Gänze unsere Identität und Gottes Identität begreifen, sehen, erleben, schmecken und fühlen. All das, was Jesus uns zu dieser Identität sagt, mögen wir in den Gleichnissen intellektuell begreifen. Aber wenn sich das einmal zusammenfügt, und wir das in der Tiefe begreifen, dann sind wir genauso wie dieses Kind, das Schnee erlebt, begeistert und überwältigt. Und so ist es möglich und wahr, dass wir gleichzeitig Kinder Gottes sind, Söhne und Töchter, mit allen Privilegien, die damit einhergehen, und gleichzeitig Knechte. So wie es auch möglich und wahr ist, dass man aus Schnee einen Ball formt und ihn wirft, obwohl es Wasser ist. Der Hauptaspekt dieses Gleichnisses ist, das ist sehr schnell erklärt und sehr deutlich, so eine In-Your-Face-Message, Gott ist Herr und wir sind seine Knechte. Diese Beziehung, die diese Hierarchie darstellt, ist der Hauptaspekt dieses Beispiels. Und wir spüren sofort, das hören wir nicht gerne, warme Tatsachen, wie dass wir Kinder sind, hören wir gern. Aber das hier, das legt uns eine Last aufs Herz, weil wir spüren, es kommt. Es hat mit Gehorsam zu tun. Es hat mit Verantwortung und Pflichten zu tun und mit der Aufgabe von unseren eigenen Rechten und Freiheiten. Aber wenn wir anerkennen, dass wir Kinder Gottes sind, aber gleichzeitig leugnen, dass wir Knechte Gottes sind, dann haben wir einen fundamentalen Aspekt des Christentums nicht richtig verstanden. Beides bildet zusammen eine Einheit unserer Identität, die wir anerkennen müssen. Zum zweiten Punkt, die Pflichten des Knechtes. Was genau hat der Knecht hier in diesem Gleichnis eigentlich zu tun? Punkt A, die Pflichten des Knechtes sind nicht ruhmvoll. Schauen wir mal in Vers 7, den ersten Vers dieses Gleichnisses. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch. Die Situation, die hier beschrieben wird, ist recht klar. Dieser Herr, von dem in dem Gleichnis die Rede ist, der ist kein reicher Großgrundbesitzer mit Hunderten von Knechten, sondern das ist ein mittelständischer Bauer, würden wir heute wahrscheinlich eher sagen. Er hat einen Knecht, einen Schuldner, der sich in seine Knechtschaft begeben hat. Und der Knecht ist für alles zuständig. Der pflügt, Der weidet, der macht das Essen, der serviert das Essen, der räumt es auch wieder ab und spült die Teller. Und was offensichtlich die Eigenschaft des Dienstes des Knechtes ist, ist, das sind alles keine ruhmvollen Aufgaben. Pflügen ist eine harte, anstrengende, schweißtreibende Arbeit. Da sitzt man nicht auf einem schönen John Deere-Trecker und lässt sich mit 300 PS über den Acker fahren, sondern das ist wirklich eine anstrengende Arbeit gewesen, den Pflug hinter dem Ochsen herzuziehen. Weiden hingegen war jetzt vielleicht nicht körperlich sonderlich anstrengend, aber das belastet dich, das belastet deinen Geist vor Langeweile. Du sitzt da den ganzen Tag unter irgendeinem Baum, wenn du Glück hast und nicht in der Sonne braten musst, und schaust dem Vieh beim Fressen zu, wortwörtlich. Ja, das ist eine langweilige Aufgabe. Nichts davon ist sehr prestigeträchtig oder ruhmvoll. Freunde, wir haben in unseren Gemeinden, wir haben in unseren Seelen, in unserem Charakter und daraus resultierend in unseren Gemeinden das Problem, dass wir lieber die Aufgaben tun, die uns Spaß machen, die uns Freude bereiten. Und so kommt es zustande, dass wir für bestimmte Aufgaben, die einfach Anerkennung einbringen, Spaß machen, uns fördern in unseren Begabungen, dass wir da viele Leute haben, die sich dafür melden, und den anderen, die nicht so viel Spaß machen, einen Mangel haben. Aktuelles Beispiel bei uns in der Gemeinde, der Kaffeedienst. Ist es auch irgendwo verständlich, weil niemand kommt hier in die Gemeinde und sagt, oh, Kaffeedienst, oh, das war meine Berufung. Das wusste ich schon damals in der Sonntagsschule, hat Gott mich berufen, den Kaffee auszutragen. Nein, niemand kommt hier rein und denkt das. Und trotzdem brauchen wir die Leute, aktuell 7, 8 Leute, die immer noch fehlen, um die Leute hier beim Kaffee austeilen, für die Gemeinschaft nach dem Gottesdienst zu unterstützen. Aber es fehlt. Und dann müssen wir uns fragen, warum? Das wurzelt in unseren Charakteren und wird, wenn wir es nicht mal nennen, zu einem Problem. Wir scheuen uns vor den Diensten, bei denen wir uns die Finger schmutzig machen. Obwohl wir wissen, dass Gottes Auftrag für uns ist, dass wir zu den Armen und Kranken gehen sollen. Auch in unserer Gemeindevision haben wir das ganz klar formuliert. Ich glaube, der dritte Punkt unserer Vision lautet, wir wollen unser Umfeld segnend beeinflussen. Aber jetzt lasst uns mal überlegen und die Frage stellen, wer von uns, wie viele von uns, mich eingeschlossen, ich nehme mich da gar nicht raus, wie viele von uns sind wirklich da draußen, helfen Armen, Kranken, in Altenheimen, Hospizen, wer macht die Arbeit in dieser Gesellschaft, sind wir nicht dazu berufen? Eine Frage, die sich eine Gemeinde und jeder Einzelne einfach ab und an mal stellen sollte. Bill Hybels, der Gründer der bekannten Willow Creek Gemeinde und ein bekannter Autor, drückt das folgendermaßen aus. Ich will nicht eines Tages Jesus begegnen und ihm meine zarte, saubere Hand entgegenstrecken. Eine Hand, die nie im Dienst beschmutzt wurde und seine vernarbte und durchbohrte Hand schütteln. Das Bild hier ist sehr klar und sehr stark. Ja, wir werden später, wenn wir Jesus begegnen, wer weiß, ob das Konzept von Körper, ob wir Hände schütteln, wahrscheinlich nicht, aber das Bild sagt, macht trotzdem eine treffende Aussage. Unser Herr, als er auf der Erde war, hat Füße gewaschen. Er hat Gemeinschaft gehabt mit denen, die ausgestoßen waren. Er hat die ganze Drecksarbeit getan, uns als Vorbild. Und als wäre das nicht genug, ist er gestorben, mit durchbohrten Händen am Kreuz hängend. Und das Bild hier ist klar. Wir kommen dann an mit unseren manikürten Fingernägeln, die noch, ist noch nicht ganz trocken, und versuchen, diesem Herrn die Hand zu schütteln. Da sagt Bill Hybels, das wollen wir nicht. Die Pflichten des Knechtes sind nicht immer ruhmvoll. B, die Pflichten des Knechtes nehmen kein Ende. Schauen wir in Vers 8. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Und danach sollst du essen und trinken. Die Situation ist, der Knecht ist gerade vom Pflügen und Weiden nach einem langen Tag, anstrengenden Tag, nach Hause gekommen, kriegt keine Pause, sondern der Herr gibt ihm direkt den nächsten Auftrag und sagt, ab in die Küche an den Herd, ich will essen. Da ist keine Verschnaufpause. Und was wir hier lernen können, ist, dass unser Dienst ebenfalls keine Pausen beinhaltet. Es gibt nicht den Modus, in dem ein Christ sagt, jetzt habe ich genug gedient, jetzt ist mal Dienstpause, nächsten Freitag geht's weiter. Sondern ein Knecht dient ohne Unterlass. Wenn wir morgens aufstehen, dienen wir unseren Kindern und dadurch unserem Herrn. Wenn wir zur Arbeit gehen, dienen wir unseren Kollegen und Vorgesetzten und dadurch unserem Herrn. Wenn wir in der Gemeinde sind, in der Jugend sind, dann dienen wir unseren Geschwistern und dadurch dem Herrn. Und da ist keine Pause dazwischen. Versteht mich nicht falsch, ich will nicht behaupten, dass als Christ man sich nicht mal zurückziehen kann. Aber diese Pausen, selbst Jesus hat sich ja zurückgezogen von Zeit zu Zeit, um sich neu auszurichten, um aufzutanken. Aber das ist es halt. Die Pausen, die Ruhezeiten, die Jesus eingelegt hat, hatten nicht den Gedanken, jetzt ist mal genug gedient, jetzt brauche ich Zeit für mich. Die Pausen von Jesus waren nicht ich-zentriert, egoistisch, sich selbst dienend, sondern selbst die Pausen waren gott-zentriert für ihn. Neu Kraft tanken, damit er danach mit der richtigen Herzenshaltung, aus der richtigen Kraftquelle heraus dienen kann. Wir sollen also nicht schuften, aber wenn wir ruhen, verstehen, dass selbst diese Ruhe im Dienst geschehen kann und dass unser Herz, egal was wir tun, das Herz eines Dieners sein sollte. Wenn wir von Dienst sprechen, dann denken wir immer zuerst an die Gemeindedienste. Aber tatsächlich ist die Realität eines Dieners, dass er immer dient. Selbst in seinen Ruhezeiten, selbst außerhalb der Gemeinde. C. Die Pflichten des Knechtes verdienen keinen Dank. Hier ist der Höhepunkt. Vers 9 und 10. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Nach allem, was der Knecht den Tag über getan hatte, ohne Pause vom Feld in die Küche, servieren, abräumen. Nach all dem denken wir, westlich sozialisierte, moderne Menschen, jetzt ist mal ein Danke angebracht. Ist ja ein dufter Typ, macht ja gute Arbeit anscheinend. Und der muss alles machen. Ja, ist nicht Arbeitsteilung, Fließbandarbeit, nein, er macht alles. Kann man wenigstens mal Danke sagen. Ist kein verkehrter Gedankengang, nicht wahr? Aber Jesus will hier unmissverständlich klar machen, dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Das ist eine rhetorische Frage und die Antwort darauf ist nein. Und die Jünger wussten das, denn das war ein sehr gängiges Bild, das er benutzt hat. Der Knecht verdient keinen Dank. Aber damit wir quasi, selbst wir heute das verstehen, fügt er noch hinzu als Antwort auf seine eigene rhetorische Frage, ich meine nicht. Der Knecht verdient keinen Dank. Warum gönnt der Herr seinem Knecht noch nicht einmal ein Danke? Weil ein Danke implizieren würde, dass der Herr dem Knecht auch, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, irgendetwas schuldet. Und Jesus will sicher gehen, dass wir verstehen, der Herr, unser Gott, in seiner Heiligkeit, in seiner Größe, in seiner Macht, schuldet uns nichts. Jeder von uns kennt den Gedanken, dass Gott uns etwas schuldet, nicht wahr? Wer mich und Nara ein bisschen kennt, der weiß, dass eines unserer größten Probleme so die Gesundheit von Nara ist. Sie hat Rückenprobleme, 2 kaputte Bandscheiben mit 29 Jahren. Ist jetzt nicht das, was man einer jungen Frau wünscht. Und wir kämpfen damit. Und gerade wenn es dann wieder schlimmer ist, ja, es kommt in Phasen, dann beten wir zusammen. Und ich spüre jedes Mal, wenn ich mitleide mit meiner Frau, dass mein Herz, auch wenn meine Worte es vielleicht nicht aussprechen, dass mein Herz fragt, Herr, es ist doch für dich nicht schwierig. Und wir tun so viel für dich. Wir geben doch alles. Wir haben uns für dich entschieden. Wir haben dir unser Leben gegeben. Kannst du nicht Heilung geben? Ihr Kranken oder ihr Angehörigen von Kranken, kennt ihr das? Gott, schuldest du uns nicht Gesundheit? Ihr Singles, kennt ihr den Gedanken, dass ihr denkt oder betet oder euch wünscht, Herr, wenn ich jemanden hätte, mit dem ich meinen Dienst teilen kann, dann könnte ich doch so viel besser dienen. Und mein Glaube wäre wahrscheinlich auch stärker. Und wenn, dann. Und ich habe doch so viel für dich getan. Und ich bin so einsam. Es fällt mir schwer, alleine zu sein. Schuldest du mir nicht einen Partner? Das gilt genauso für uns verheiratete Leute. Herr, ich könnte dir doch so viel dienen, wenn wir uns nicht so viel streiten würden. Kannst du nicht meine Frau ändern? Kannst du uns nicht Harmonie geben? Kannst du uns nicht Frieden schenken, damit wir dir besser dienen können? Herr, schuldest du uns nicht Harmonie? Viele von uns, wenn nicht jeder ein Stück weit, spürt in seinem Herzen diese Klage. Und aus dieser Klage resultiert immer eine Bitterkeit. Und wenn die Bitterkeit überhand nimmt, dann wird sie zu einer Enttäuschung und vielleicht sogar einer Wut. Bei manchen spielt sie unter der Oberfläche, vielleicht sind wir uns dessen gar nicht so bewusst. Bei manchen ist die Wut schon da und sie gehen weg vom Glauben, weil sie denken, Gott schuldet ihnen etwas und er gibt es ihnen nicht. Um diese Enttäuschung, diese Bitterkeit loszuwerden, müssen wir uns bewusst machen, dass es ein Grundprinzip gibt, das Jesus uns hier in seinem so deutlichen Gleichnis sagt, und zwar, dass Gott uns nichts schuldet. Wir müssen uns bewusst machen, dass das, was Jesus getan hat, am Kreuz zu sterben, Qualen zu leiden für uns, in Liebe für uns, viel größer ist als das, was wir jemals tun könnten. Und müssen uns dann fragen, haben wir das Recht, ihm irgendwelche Schulden anzuschwatzen? Fakten. Erstens, er ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Allein in dieser Beziehung, in dieser Mechanik steckt eine Hierarchie, in der Schulden nicht wirklich Platz haben. Das Leben, das er uns als Schöpfer gegeben hat, das hat er, obwohl wir es weggeschmissen haben durch unsere Sünden, hat er gerettet. Und sowohl in der Schöpfung als auch in der Rettung ist kein Stück, was wir selbst gemacht hätten. Alles tat Gott. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, Herr, aber ein paar gute Sachen habe ich schon gesagt, dann geht die Bibel in ihrer Rigorosität hin und sagt, selbst das, was du an guten Dingen tust, was ich an guten Dingen tue und getan habe, hat Christus durch dich getan. Das heißt, nichts haben wir, um vor Gott zu argumentieren, er wäre uns irgendwas schuldig. Können wir da noch behaupten? Können wir da noch klagen, Gott schuldet uns irgendwas? Ich habe euch am Anfang gewarnt und ich denke, ein Großteil wird es spüren, dieses Gleichnis baut eine Last auf, eine Last der Verantwortung, eine Last, weil wir viele Aufgaben spüren, die weder ruhmvoll noch viel Anerkennung bekommen und auch kein Ende haben. Und vielleicht hast du bemerkt im Laufe der letzten paar Minuten, dass in deinem Herzen Bitterkeit ist, weil du Gott anklagst. Vielleicht hast du bemerkt, dass du den Gedanken des Dienstes, deine Identität als Diener nicht deutlich genug wahrgenommen hast oder deinen Dienst nicht mit Freude getan hast, sondern ja, mit einem Murren. Und wenn du relativ neu bist hier in der Gemeinde, mit dem christlichen Glauben noch nicht vertraut bist, dann ist das wahrscheinlich der Punkt oder von vor 10 Minuten schon der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, ich wusste es. Ich habe es doch gewusst. Wenn ich anfange zu glauben, wenn ich in diese Gemeinde gehe, dann kriege ich erstmal einen Regelkatalog. Eine ganze Menge Arbeit, ich muss Kaffee austragen. Ja. Lass mich euch sagen, egal ob du neu bist oder schon lange Jahre mit dabei, die Tatsache, dass Gott unsere Leistungen nicht anerkennt, dass er sie uns nicht dankt, ist kein Fluch, sondern sie ist ein Segen. Und ich sage euch auch warum. Denn würde er unsere Leistungen belohnen, würde er uns danken für unsere Leistungen, müsste er auf der anderen Seite auch unsere Sünden strafen. Und das ist es, was wir so oft vergessen. In unserer Welt sind wir umgeben von Konzepten, die von Leistung geprägt sind. Unseren Kindern sagen wir, sei brav, sei gehorsam und wenn sie es sind, dann loben wir sie. Wenn nicht, dann schimpfen wir sie. Unseren Schülern geben wir, wenn sie fleißig sind, alles geben und gute Leistungen erbringen, die richtigen Antworten hinschreiben, die guten Noten. Wenn die Leistung nicht stimmt, die schlechten. Auf der Arbeit bekommen wir, wenn wir gut arbeiten, unsere Ziele erreichen, dann kriegen wir die Gehaltserhöhung. Und nicht, weil wir so, ja, weil das Gesicht stimmt oder so, sondern für unsere Leistungen werden belohnt. Und wir machen oft den Fehler, dieses Konzept der Leistung, was wir aus der Welt um uns herum kennen, auf Gott zu projizieren. Aber Gott ist anders. Weil er wusste, dass dieses Leistungskonzept uns nicht tragen wird, hat er ein anderes geschaffen. Das Konzept der Gnade. Er hat seinen Sohn gegeben, damit wir durch dieses Opfer, das Jesus gebracht hat am Kreuz, mit dem Vater Gemeinschaft haben können, ohne dass er auf unsere Leistung schauen muss, ohne dass er auf unsere Sünden schauen muss. Darum hat der Harald so treffend vorhin gebetet, wenn Gott uns anschaut, sieht er nur weiß, weil unsere Sünden zugedeckt sind. Aber es gibt, wie gesagt, diese zwei Seiten dieses Konzeptes Gnade. Tim Keller, ein bekannter amerikanischer Pastor und Theologe, der schreibt in seinem Buch Warum Gott, und das gibt es, glaube ich, auch hier am Büchertisch, kann ich sehr empfehlen, der erzählt davon einer jungen Frau, die in einem christlichen Umfeld aufgewachsen ist, aber als junge erwachsene Frau das erste Mal wirklich verstand, was dieses Konzept Gnade ist, was das Evangelium ist. Und anstatt vor Freude zu zerspringen, schreibt er, hat sie Angst. Und da fragen wir uns natürlich, ja, warum hat sie Angst? Die Reaktion auf die Gnade ist doch eigentlich immer Freude. Und in dem Gespräch hat Tim Keller sie auch gefragt und sie antwortet ihm, wenn ich durch meine guten Werke erlöst werde, dann gibt es für das, was Gott von mir verlangen oder mir zumuten kann, eine Grenze. Wenn Gott nach dem Leistungsprinzip urteilt, dann schaut er, wie viel können wir tun und wie viel können wir nicht tun. Aber wenn ich ein Sünder bin, der nur aus Gnade erlöst ist, dann gibt es nichts, was Gott nicht von mir verlangen könnte. Im Prinzip sagt sie, wenn das wirklich stimmt, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, auf die Welt gekommen ist, gestorben ist, Höllenqualen gelitten hat, nur damit ich in Gedanken an mich und dass ich mit Gott Gemeinschaft haben kann, wenn er das alles für mich getan hat und das alles für mich aufgegeben hat, dann gibt es nichts, was dieser Herr nicht von mir verlangen kann. Diese Frau hat beide Seiten der Gnade verstanden. Aber ich möchte euch nochmal zurufen. Gott will euch keine Last aufs Herz geben, sondern Gott will euch erfreuen, will, dass ihr euch an ihm erfreut. Und so kann ich euch sagen, ihr müsst keine Angst haben, sondern die Kraft des Knechtes, die entspringt der Dankbarkeit, wenn wir das sehen, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir das begreifen, dann verursacht das in uns eine Dankbarkeit, die zur Folge haben wird, dass es schwer wird, uns aufzuhalten, alles zu geben, was wir haben, und es dem Herrn zu geben. Ja. Der britische Liedschreiber John Newton, der hat im 18. Jahrhundert gelebt, ist unter anderem der Schreiber des so bekannten Liedes Amazing Grace. Der schreibt in einem seiner Lieder die folgende Strophe, die das wunderschön zum Ausdruck bringt. Und verzeiht mir das Englisch, ich werde es gleich auch noch auf Deutsch vorlesen, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Our pleasure and our duty, though opposite before, since we have seen his beauty, are joined to part no more. Übersetzt heißt es, und ich habe keinen Kreuzreim geschafft, verzeiht mir. Einst war für uns Vergnügen das Gegenteil von Pflicht. Doch seit wir seine Schönheit gesehen haben, sind sie untrennbar vereint. In dem Moment, wo wir begreifen, wie großartig das ist, was Jesus gemacht hat, wie herrlich er ist, verschwindet die Bitterkeit oder der Gedanken, dass er uns etwas schuldet, sondern was überhand nimmt, mehr und mehr, je größer das Verständnis dieses Evangeliums in uns wird, wächst die Dankbarkeit, die uns treibt dazu, mehr von uns zu geben. Und das Gute ist, je mehr wir Jesus geben, desto besser für uns. So paradox das klingen mag, ist das die großartige Wahrheit des Evangeliums. Je mehr wir von uns aufopfern, desto mehr erfüllen wir den Sinn, den Zweck unseres Lebens, was wiederum uns nur gut tun kann. John Newton hat verstanden, dass es Zeiten in seinem Leben gab, in denen der Dienst eine Last war, eine Pflicht, die ihn zu erdrücken drohte. Aber in dem Moment, wo er verstanden hat, wer er ist, seine Identität ergriffen hat, und die Identität von Jesus begriffen hat, da wurde für ihn Pflicht zu Vergnügen. Dienst wurde zur Freude und Last wurde zur Freiheit. Die Kraft des Knechtes ist das Begreifen, dass Leistung uns nicht Gottes Gunst einbringt, sondern allein seine Gnade. Die Kraft des Knechtes ist das Verständnis, und die Bewunderung für das, was Jesus für uns getan hat. Und die Kraft des Knechtes ist das Ansehen, das Verherrlichen seiner Schönheit und die Veränderung, die unser Charakter dadurch erfährt. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, danke, dass du immer wieder klare Worte findest, um uns zu erklären, wer wir sind und wer du bist. Und Herr, wir freuen uns immer so, wenn wir sagen können, dass wir deine Kinder sind, weil so viel an Privilegien damit einhergeht. Und wir leugnen oft, dass wir deine Knechte sind, dass wir dir Gehorsam schulden. Und du siehst in unseren Herzen die Bitterkeit, die an manchen Stellen vorhanden ist, die Enttäuschung und vielleicht sogar schon Wut über Dinge, die wir glauben, dass du sie uns schuldest, aber tatsächlich einfach nur ein Missverständnis unsererseits sind. Herr, wir möchten dich bitten, dass du unsere dreisten und frechen Herzen in dieser Hinsicht entschuldigst, dass du es von uns vergibst. Und wir möchten dir sagen, dass wir so dankbar sind, dass du alles gegeben hast, damit wir durch das, was du getan hast, leben können. Wir möchten dir unser ganzes Leben geben, aus Dankbarkeit für dein Werk. Amen.